HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Wir haben ja keine Zeitzeugengespräche geführt. Wir haben zusammen gegessen und getrunken. Und dann wurde geredet. Und dann kamen assoziative Erinnerungen. Und dann kam was ganz anderes. Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. Und dieses Umfangensein ist eben etwas, dem man immer ausgesetzt ist und mit dem man auch umgehen muss und nicht weglaufen.
Er weiß und versteht von sich aus alles. Er ist, als ob er ein Überlebender wäre. Das ist die größte Auszeichnung, was ich über einen Menschen sagen kann.
Ich habe immer eher gesehen, wie tapfer sie das Leben leben wollen. Und wie sie, wenn sie sich entscheiden müssen, immer zur Leichtigkeit hinwollen und nicht zur Schwere. Die Schwere ist etwas, was sie mit sich selber abmachen und wovon wir natürlich nur im Hauch eine Ahnung haben, welche Schwere da ist über den Verlust der kleinen Schwester, der ganzen Familie. Das können wir doch nur erahnen.
Aus meiner Familie sind in der ungarischen Shoah 49 Menschen gestorben. 49.
Eva Fahidi in Budapest, eine wunderbare Frau, die heute noch tanzt, die ihre Erinnerungen tanzt in öffentlichen Aufführungen.
Sie ist 1925 geboren, ist jetzt 96 Jahre alt und lebt in Budapest. Auf dem Bildschirm im Zoom-Gespräch erscheint eine lebhafte, schöne Frau. Nach Jahrzehnten des Schweigens erzählt sie oft ihre Geschichte. Niemand, findet Eva Fahidi, gar niemand soll von dieser Wahrheit verschont bleiben. Sie ist sicher, dass es der Sinn ihres Überlebens ist, von der Deportation aus Ungarn, von Auschwitz, von der Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie in Hessen, in Stadtallendorf zu berichten. Und trotz alledem, aus dem Schatten der Erinnerung tritt ein kraftvoller Mensch.
Ich bin sehr leicht zu Begeisterung zu bringen. Also es begeistert mich, dass ich lebe.
Eva Fahidi und Christoph Häubner begegnen einander erst vor etwa 10 Jahren. Da hatte sie ihre Erinnerungen, die Seele der Dinge, geschrieben. Und Häubner, als einziger deutscher Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, gibt das Buch heraus. Er sagt von sich:
Der rote Faden meines Lebens ist die Erinnerung.
Schon in seiner Kindheit in Hessen entspinnt sich dieser Faden, allerdings noch verdeckt, unbemerkt.
Ich bin 49 geboren und das große Schweigen hatte sich schon ausgebreitet. Es gab eine Sinti-Familie. Die lebte am Rande des Dorfes, die lebten nicht weggedrängt, die waren ein Teil des Dorfes, aber die waren eben da. Und wo sie vorher gewesen waren, nämlich in Auschwitz, darüber wurde nicht gesprochen. Das, was mich später in meinem ganzen Leben so herausgefordert hat, lag bei mir vor der Haustür, aber damals hat das überhaupt keine Rolle gespielt.
Der Vater ist Pfarrer und predigt schon in den 50er Jahren das nie wieder. Christoph und seine beiden Brüder lernen politische Aufmüpfigkeit. In Kölbe in der Nähe von Marburg lässt sich die Familie schließlich nieder und die Mutter prägt eher die praktische christliche Seite. Ihre Söhne nehmen das zunächst nur murrend hin.
Und meine Mutter war ein sehr fröhlicher Mensch. Mein Vater war eher ein schwergängiger Mensch. Aber sie war einfach: Nun aber ziehe deiner Straße fröhlich. Und sie hat um sich herum diese Aktivitäten der Pfarrfrau verbreitet. Meine Mutter hatte immer Augen aufgerissen, braucht irgendjemand was? Und dann war der Ruf: Christoph oder Reinhard, kommt mal, tragt mal Frau sowieso die Tasche. Wir konnten das wirklich manchmal schwer aushalten, ein so offenes Haus und einen so offenen Charakter um uns herum zu haben. Aber andererseits hat einen das natürlich unwahrscheinlich geprägt.
Eine erste Bewährungsprobe erhält diese Prägung im Zivildienst. Häubner schließt sich Aktion Sühnezeichen an, der evangelischen Organisation, die deutsche Jugendliche zu Arbeitseinsätzen in Länder oder Einrichtungen vermittelt, die unter NS-Verbrechen besonders gelitten hatten. In Oxford, der englischen Universitätsstadt, arbeitet er in einem Obdachlosenasyl.
Das war kein College, aber das war ein College des Lebens. Hieß Simon House und war die Cyrenians, Simon von Kyrene, der das Kreuz getragen hat. Und das waren primitivste Bedingungen, wo man gewohnt hat, gearbeitet hat. Das war eine alte Wellblechbaracke. Abends die obdachlosen Alkoholiker, viele noch aus dem Krieg mit schlimmen Erinnerungen. Und das war 70, ja, da war man noch ganz nah dran irgendwie. Und das waren Hochbegabte teilweise, die nie im Leben wieder Fuß gefasst hatten, im Alkohol abgesoffen waren. Und natürlich ist das teilweise dann auch in skurrile Dinge ausgeartet. Also dann ist einer im Vollsuff zur Polizei gegangen und hat gesagt, bei uns im Haus versteckt sich Martin Bormann, einer der hauptgesuchten NS-Verbrecher. Dann kam die Polizei und ich musste meinen Pass zeigen. Also skurrile Dinge.
Bei Aktion Sühnezeichen wird Christoph Häubner nach dem Studium Germanistik, Politik und Geschichte in Marburg und Kassel Referent und kommt 1978 zum ersten Mal an den Ort, der erst nach und nach zum Begriff für den Mord des NS-Regimes an den europäischen Juden wird.
Auschwitz war damals wirklich schwarz-weiß. Also es war kein Farbfilm. Es war Ende der 70er Jahre, es war ökonomisch ein ganz anderes Polen. Es war ein Polen, das unwillentlich festgebacken war in diesem sozialistischen Grau der Sowjetunion, die sich über alles wölbte, und Menschen, die versuchten mit ihren Möglichkeiten diese Gedenkstätte zu erhalten. Und gleichzeitig war es natürlich nur die Auschwitz-Gedenkstätte Birkenau als der Ort der Vernichtung der europäischen Juden kam kaum vor. Also es war eine polnische nationale Gedenkstätte, eine Selbstfindungsgedenkstätte der Polen.
Aufgebaut und zunächst mit einfachsten Mitteln betrieben von denjenigen, die selbst hier gequält worden waren in den knapp 5 Jahren. Am 20. Mai 1940 treffen die ersten Gefangenen in der Stätte ein, die die deutsche Staatsführung im besetzten Polen als Vernichtungs- und Arbeitslager einrichten ließ. Am 27. Januar 1945 befreit die Rote Armee Auschwitz.
Ja, und dann waren da die Überlebenden, die die Gedenkstätte führten. Und das war dieselbe Generation damals noch, die an den Schreibtischen der SS und mit den Schreibmaschinen der SS begonnen hat, nachdem 1947 das polnische Parlament beschlossen hatte, es wird eine Gedenkstätte in Auschwitz eingerichtet. Das war die Generation derer, die der Welt zeigen wollten, was dort an ihnen und um sie herum geschehen ist.
Christoph Häubner und andere, die bei Aktion Sühnezeichen engagiert sind, wollen irgendwie mitarbeiten. Und fangen an. Ganz naiv. Sie werden freundlich empfangen. Die polnischen Überlebenden setzen Hoffnungen in die nächste Generation der Deutschen, solange sie sich zu den Taten der Eltern- und Großelterngeneration bekennen.
Die waren neugierig auf die jüngeren Deutschen und hatten nichts im Sinn mit Schuldzuweisungen, aber mit der Frage nach Verantwortung. Wie nehmt ihr das wahr und was macht ihr jetzt damit? Und da war eine ganz starke Herausforderung, die damals viele von Sühnezeichen so empfunden haben. Hier bin ich persönlich gefragt. Was ist meine Antwort darauf?
Häubner findet viele Antworten. Manche in äußerer sozialer Tätigkeit auf dem Gelände der Gedenkstätte, andere als Künstler, als Schriftsteller. Gerade in den vergangenen Jahren hat er Geschichten, die Überlebende ihm erzählt hatten, zu Erzählungen verdichtet. Etwa in dem Buch »Durch die Knochen bis ins Herz«. Zum Beispiel die des polnischen jungen Wolf. Er riskiert sein Leben, nur um zu beweisen, dass es ihn gab.
Obwohl Wolf eher ein mickriger und ängstlicher Bursche gewesen ist, muss er irgendwo bei der Arbeit einen Nagel abgezweigt haben. Das war natürlich verboten. Und wenn sie ihn erwischt hätten, hätten sie ihn vielleicht totgeschlagen. Aber Wolf hat den Nagel nie bei sich getragen, sondern immer in einer Mauerritze versteckt. Ab und zu, wenn wir für einige Minuten unbeobachtet waren, hat er mit den Augen noch einmal die Richtungen abgesucht und schon ist er zur Mauerritze losgetrabt und mit dem Nagel am Ende des Appellplatzes um die Ecke von Block 6 verschwunden. Nach 2-3 Minuten kam er zurückgerannt, der Nagel verschwand in der Mauerritze und er reihte sich zur Arbeit ein. Das habe ich über Wochen, in denen wir zusammen geschuftet haben, immer wieder beobachtet. Und so habe ich ihn eines Tages gefragt: »Wolf, du weißt, dass es jedes Mal lebensgefährlich für dich und auch für uns ist, wenn du aus dem Kommando verschwindest. Was zum Teufel machst du mit dem Nagel?« »Ich habe Angst, dass sie mich umbringen, dass ich hier einfach verschwinde. An die hintere Außenwand von Block 7 ritze ich meinen Namen und meine Adresse ein, zusammen mit der Nummer, die sie mir verpasst haben. Das ist mein Beweis.«
Und Wolf überlebt. Jahrzehnte später sucht der Mann, der das erzählt hatte, bei seinem ersten Besuch in Auschwitz als freier Mensch, die Mauer von Block 7 ab. Und da steht, vom Wetter abgewaschen, aber leserlich, Wolfs Name, seine Nummer. Es hat ihn gegeben. Er war hier. Um das zu zeigen, setzte er sein Leben ein.
In Auschwitz selbst war ich nur rund 6 Wochen.
Eva Fahidi. Sie ist 18 Jahre alt, als sie im Sommer 1944 aus Debrecen in Ungarn mit ihrer Familie nach Auschwitz deportiert wird. Aufgewachsen ist sie noch im alten Europa, dreisprachig. Mit ihren Eltern spricht sie das Deutsch der ehemaligen ungarischen Monarchie mit Österreich, auf der Straße mit anderen Kindern Slowenisch und Ungarisch. Im Sommer 1944 endet dieses Leben jäh. 437.000 jüdische Kinder, Frauen und Männer werden nach Auschwitz deportiert. Mehr als 300.000 sofort nach der Ankunft ermordet. So auch die Familie von Eva Fahidi.
Als ich angekommen bin, das war der 1. Juli 1944, zuerst hat man Männer und Frauen separiert. Also uns sind die Männer verschwunden. Seitdem suche ich meinen Vater, was ich weiß, kann mich nicht erinnern, ob ich überhaupt etwas zu ihm gesagt habe. Auf einmal waren die Männer nicht da.
Sie selbst ist die erste in der Reihe derer, die zu dem eingeteilt werden, was hier als Arbeit bezeichnet wird. Kahlgeschoren und nackt muss sie zunächst in einer Reihe stehen mit 4 anderen Mädchen.
Die anderen 4, die waren noch mehr Jahre jünger als ich. Die wurden aus der Schulbank herausgerissen.
Gemeinsam richten sie jetzt all ihre Willenskraft auf ein Ziel.
Weil nur mit Hilfe dieser 5er Reihe war es möglich, am Leben zu bleiben. Aber wir haben sehr fest entschlossen, dass wir unbedingt am Leben bleiben wollen.
Weil sie jung war, habe sie überlebt, weil sie sich diszipliniert habe, zu waschen, sagt Eva Fahidi. Sie wiegt noch 45 Kilo, als sie und die anderen Mädchen ihrer 5er Reihe weiter verschleppt werden, zur Zwangsarbeit im Rüstungsbetrieb Münchmühle bei Stadt Allendorf.
Im Vergleich zu Auschwitz ist alles wunderbar. Als wir angekommen sind an dieser Münchmühle, also da wollten wir unseren Augen nicht glauben. Da waren Bette, ob schon Etagen, Fritsche waren das. Aber jede Person hat ein eigenes Bett gehabt. Es war Wasser da. Das Schrecklichste in Auschwitz war, es war zu nichts. Es gab kein Wasser.
In Münchmühle müssen die Mädchen Granaten von einem Produktionsband heben und ablegen. 800 Stück pro Schicht. Eine Granate wiegt 50 Kilo, sie selbst jetzt nur noch 40. Und dennoch, alle 5 Mädchen überleben, bleiben in Verbindung, bekommen später Kinder. Eva Fahidi nimmt eine Stelle in Ungarn im Außenhandel an, vor allem um reisen zu können.
Ich bin sehr leicht zu Begeisterung zu bringen. Also es begeistert mich, dass ich lebe.
Als sie sich Jahrzehnte nach der Befreiung ihren Erinnerungen aussetzt und redet, nach und nach immer trotziger von ihrem Leid berichtet, begegnet sie Christoph Häubner. Er hatte inzwischen mit Aktion Sühnezeichen die internationale Jugendbegegnungsstätte mit aufgebaut. 1986 war sie eingeweiht worden. und begleitet regelmäßig Gruppen von Auszubildenden der Volkswagenwerke in der Gedenkstätte Auschwitz. Die Jugendlichen reparieren, was nötig ist, um den Ort des Leidens und der Verbrechen als Mahnmal aufrechtzuerhalten. Vor allem aber macht es Häubner zu seiner Lebensaufgabe, die Geschichten der Überlebenden in sich aufzunehmen.
Vielleicht war das Verstehen einfach, dein Leben hat einen Sinn. Du bist jetzt hierher gestellt und jetzt erweise dich dieser Sache würdig und hab ein offenes Ohr, hab ein freundliches Gesicht, vergiss nie zu lachen, sie auch zum Lachen zu bringen.
Durch die Knochen bis ins Herz oder wie Gedichte auch in unpassenden Momenten retten können. Ich sah nicht mich, aber ich sah die anderen, wie sie zusammengesunken auf den Latrinen hockten, und ich roch, wie unser aller Gestank, wie eine einzige große, alles verzehrende Lawine über uns zusammenschlug. Und in dem Moment, in dem ich mich am liebsten fallen gelassen hätte, hinunter in die tiefste Tiefe unserer Ausscheidungen, hörte ich Baschas Stimme an meinem Ohr. Es war der polnische Dichter Julian Tuwim, den sie zitierte. Doch leihe meinem Zorn die Glut vom Höllenofen, Bravour und Fantasie und Rhythmus, spitz und edel, damit ich mit dem Feuer meiner hellen Strophen auch treff, auf die ich ziele, mitten in den Schädel. Und ich antwortete, den Mund an ihrem Ohr, mit Versen von Tettmeier, die mir in den Sinn kamen. Leise, leise, wir wollen das Wasser im Tal nicht wecken. Tanzen wir leicht mit dem Wind zwischen den Wolkenhecken. Wir lächelten, zogen die Hosen hoch und ich war gerettet. Von Christoph Häubner.
Wie machtvoll Kunst, besonders Literatur, gut versteckt im eigenen Kopf sein kann, auch das hat er von Überlebenden gelernt und sich doch zu manchen ihrer Geschichten nur langsam vorgetastet.
Ich habe relativ spät in meinem Leben begonnen, auch über Frauen in Auschwitz zu fragen, kennenzulernen. Das ist auch ein ständiges Thema mit meiner Frau, die natürlich immer sagt, die Auschwitz-überlebenden Frauen haben was ganz anderes zu erzählen als die Männer. Liliane Esrail aus Paris, die katholisch aufgezogen worden ist mit ihren beiden jüngeren Brüdern und die dann ihre Brüder nach Auschwitz begleitet. Die sollten nur zwei mitnehmen. Dann hat sie gesagt, ich lasse meine Brüder nicht alleine gehen. Und sie geht. Und die beiden Brüder werden ermordet, schon gleich nach der Ankunft. Und sie wird aus dem Todesgruppe herausgerissen, weil sie so rosige Wangen hatte immer. Und einen leuchtend blauen Mantel anhatte. Irgendwie hat das ins Leben geleuchtet. Der SS-Mann kommt und sagt zu ihr, das könnte dir so passen, und zieht sie rüber auf die andere Seite. Wissen Sie, das sind so Dinge, da hat man auch verstanden, dass diese Frau viele Jahrzehnte ihres Lebens gedacht hat, das ist meine Schuld, dass ich rübergezogen worden bin. Wie konnte ich sie alleine lassen? Meine Frau im Wesentlichen hat viele Fotos von ihr gemacht und sie zum Erinnerung an ihre Brüder befragt und wir haben eine Ausstellung gemacht hier in Berlin, wo die Überlebenden bereit sind, nach so vielen Jahren, die Ausstellung ist vielleicht vor 5 Jahren gewesen, dieses schwierigste Kapitel ihrer ermordeten Geschwister anzusprechen. Das waren sehr, sehr schwierige und sehr berührende Gespräche.
Und dann sind da noch die Geschichten der Täterinnen, der Täter. Sie verharren ganz im Schweigen. Nicht einmal an dem Ort, der dafür eigentlich vorgesehen ist, dem Gerichtssaal, berichten die wenigen, die überhaupt angeklagt worden waren, was sie getan hatten. Sie erklärten nichts und baten schon gar nicht um Vergebung. Sie kamen, natürlich, sicherer durch die NS-Diktatur als ihre Opfer und in der Bundesrepublik blieben die meisten unbehelligt. So sind sie, wie diejenigen, die ihnen entkommen waren, gealtert, mit denselben Bildern im Kopf, nur aus der anderen Perspektive.
Es war die unglaubliche Szene in Detmold beim Prozess gegen den SS-Mann Hanning, der auch einen Auschwitz-Dienst getan hat, wo ein Überlebender namens Schwarzbaum aus Berlin, ein wunderbarer alter Mann, der früher in einer Band gespielt hat, die Jolly Boys in seiner Jugend, das sind die Jugend, und der dann sagt, mit Augenkontakt, den er sucht, Herr Hanning, wir haben beide fast das gleiche Alter. Wir stehen beide bald vor dem höchsten Richter. Machen Sie hier reinen Tisch. Sagen Sie, was Sie gesehen und erlebt haben. Und er hat nie eine Antwort in diesem Prozess bekommen. Es gab ein dürres, vorformuliertes Statement. Jawohl, ich habe Falsches gemacht. Das hat er mit dem Rechtsanwalt abgesprochen, damit da nichts irgendwie juristisch Verfängliches drinsteht. Aber ein Erzählen, ich mache meinem Herzen Luft und lasse meine Bilder raus, die ich gesehen habe, hat es nie gegeben. Und auch keinen Blick zurück, keinen Blickkontakt hat der Herrenmensch mit dem Untermenschen.
Was Häubner besonders ärgert, der Täter beraube die Gesellschaft einer Chance, wenigstens eine Ahnung davon zu bekommen, wie ein junger Mensch Verbrechen verüben kann, die jede Vorstellungskraft sprengen.
Das Schweigen ist ja kein schuldbewusstes Schweigen. Es ist ein Schweigen des Herrseins. Und der entscheidende Vorwurf, den ich immer wieder formuliere, ist, Sie hätten doch etwas beitragen müssen dazu, dass wir lernen, warum, wie kommt man in so eine Situation, wie rutscht man nach Auschwitz und was ist dann geschehen? Gab es wirklich keine Möglichkeit, sich wegzumelden?
Die Prozesse, die jetzt noch geführt werden, hält er daher für notwendig. Und die ungarische Überlebende Eva Fahidi ist dabei als Nebenklägerin mit frischer Wut und Empörung.
Wichtig ist, dass man endlich doch darauf gekommen ist, dass man das machen muss.
Eva tritt auch mit 96 Jahren noch auf und erzählt ihre Geschichte, vor allem jungen Menschen. Wie alle Überlebenden hofft sie, so eine Saat für Frieden und Toleranz zu sehen. Gleichgültig begegnen ihr Jugendliche fast nie. Und auch Christoph Häubner findet, dass sich jüngere Besucherinnen und Besucher in der Gedenkstätte Auschwitz berühren lassen von der Wucht des Ortes.
Die junge Leute sind heute nach wie vor sensibilisiert, sie sind neugierig, sie wollen es wissen. 60% der Besucher in Auschwitz sind unter 26 Jahren. Man muss einfach eine Ebene finden, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und ich versuche das immer, indem ich ihnen erzähle, dass damals die meisten der Auschwitz-Häftlinge so alt gewesen sind, wie sie heute sind. Sie waren Söhne, Töchter, Cousins, Cousinen, Enkelkinder. Sie haben Party gemacht, sie hatten Perspektiven, sie wollten eine Ausbildung, sie wollten studieren. Sie wollten, dass das Leben vor ihnen liegt wie eine grüne Wiese, auf der sie was bauen können. Und das war ihnen nicht gegeben, weil sie Juden waren, weil sie Sinti oder Roma waren, weil sie politisch andere Auffassungen hatten. Und das verstehen sie. Wie zerschnitten ein Leben sein kann aus rassistischen, antisemitischen Gründen, aus Gründen des Hasses. All das klopft natürlich dann an ihre eigene Tür im Jetzt und Hier.
Das Pochen an seiner Tür ist bis heute nicht leiser geworden. Mit dem Maler Gerhard Richter plant Häubner gerade ein Museum für dessen Bilderzyklus Auschwitz-Birkenau. Er übermalt dabei Abzüge von Fotos, die Gefangene heimlich aufgenommen hatten. Wie Wolf mit seinem Nagel seinen Namen in eine Barackenwand ritzte, so fotografierten sie, um zu beweisen, dass sie da waren. Eine Version dieser Richterbilder hängt im Bundestag, eine weitere Version soll an dem Ort gezeigt werden, auf den sie sich beziehen. Vor allem aber spricht Christoph Häubner mit Überlebenden. Als Vizepräsident des Auschwitz-Komitees feiert er mittlerweile 100. Geburtstage mit ihnen, würdigt sie, erzählt von ihrer Lebenskraft.
Ich habe immer das Gefühl, dass Herr hat alles mitgemacht, zusammen mit uns. Wir haben ihm doch alles erzählt. Herr hat in seiner wunderbaren Seele alles begriffen.
Und das, glaube ich, doch sagen zu können, dass durch Gaben und Fähigkeiten, für die ich nichts kann, es mir oft gelungen ist, Menschen eine Freude und ein Trost zu sein.